Hallihallo und herzlich willkommen zu Leichenschmaus.
Kann Spuren von Mord enthalten?
Ein True Crime Podcast.
Von Alex und Paula.
Woohoo!
Yeah!
Ich hoffe, ihr könnt mich alle gut verstehen, denn ich habe ein Ersatzmikrofon gerade. Ich muss mich auch erstmal ein bisschen einpendeln da tonmäßig, weil mein Mikrofon leider deutlich schlechter von der Qualität her geworden ist und wir nicht genau das Problem kennen. Deswegen musste ich das jetzt erstmal einschicken und habe jetzt eben ein etwas günstigeres Ersatzteil. Und ja, jetzt müssen wir mal gucken, wie ich damit zurechtkomme. Und ja, ich hoffe, dass meine Stimme so nicht zu unterschiedlich ist. Ich versuche, es im Blick zu behalten. Ich habe, bevor wir zu unserem eigentlichen Thema kommen, eine Frage. Und zwar, hast du mitbekommen, dass die Frau von Baby Reindeer sich jetzt gemeldet hat und sogar im Fernsehen war?
Ja, das habe ich heute mitbekommen. Sau crazy, oder?
Ja, also für alle, die immer unsere Nachgespräche nicht anhören, ihr verpasst was. Denn Alex hat in der letzten Folge empfohlen, also die Serie empfohlen, Baby Reindeer, auf Netflix. Und ich habe mir die danach angeguckt und ich muss sagen, es war eine der krassesten Serien, die ich jemals gesehen habe. Also ich musste sogar weinen. Da geht es um einen Mann, der gestalkt wird und die Stalkerin hat sich jetzt, also angeblich ist es die, hat sich jetzt gemeldet und war in einem Fernsehinterview.
Und das Krasse ist, so wie sie sich halt verhält und so wie es in der Serie dargestellt wurde, kann man eigentlich schon davon ausgehen, dass es sie wirklich ist. Also ich finde, das ist, ich habe auch was auf Social Media gesehen, ich habe aber keine Ahnung, ob das stimmt. Ist jetzt keine zuverlässige Quelle gewesen, dass sie irgendein Interviewer auch schon gestalkt haben soll. Also danach, nachdem sie interviewt wurde von dem, soll sie ihn auch belästigt haben quasi die ganze Zeit. Ja, ich bin da irgendwie so ein bisschen zwiegespalten, weil die Leute haben sie ja gesucht, ne? Also halt auf Social Media, so habe ich das mitbekommen. Also kurz nachdem die Serie veröffentlicht wurde, gab es schon auf TikTok und so die Bilder von ihr. Also da hat dann jemand halt die Twitter-Nachrichten gefunden, die sie ihm geschickt hat und ist so auf das Profil gekommen und hat dann, also da hat halt irgendwer dann die Bilder veröffentlicht von ihr und so hat das Ganze dann irgendwie angefangen. Weil sie dann natürlich auch total viel Hate bekommen hat und so. Und ja, sie hat dann auch ganz viel auf Twitter gepostet und sowas. Also crazy. Ja.
Also das wusste ich nicht, dass man sie so konkret schon gefunden hat. Ich wusste, dass sie gesucht wurde und so. Und das finde ich auch nicht in Ordnung. Ja, also das Ding ist ja, an dem Post, den ich heute gesehen habe, also es wurde halt so beschrieben, dass sie nicht beweisen kann, dass sie diese Stalkerin ist. Also kann man nicht zu 100% sagen, ist sie es oder ist sie es nicht, weil könnte ja auch sein, dass jemand anderes will, ist, der die Aufmerksamkeit will, aber man geht halt davon aus, dass es sie ist. Vielleicht habe ich das aber auch irgendwie falsch verstanden oder so. Ich habe das Interview auch nicht gesehen, es gibt es aber auf YouTube, habe ich schon nachgeguckt, aber das geht 50 Minuten und ich muss ehrlich sagen, ich will der Frau eigentlich keine Aufmerksamkeit schenken, weil auch in der Serie ganz klar rausgekommen ist, dass sie halt nicht das einsieht und auch in einem Interview, was sie vorher schon gegeben hat, das war aber, glaube ich, für eine Zeitschrift oder so, da hat man halt nicht gewusst, wie sie aussieht. Da hat sie halt auch gesagt, sie ist sozusagen das Opfer. Und ja, sie ist jetzt Opfer von den Personen, die sie suchen und so und die sie fertig machen. Das stimmt total, aber sie sieht halt nicht ein, dass sie auch was falsch gemacht hat. Und ja, deswegen finde ich es ganz schlimm, dass man ihr so eine Bühne bietet dafür. Vor allem, es wird doch auch nicht besser. Also sie wird ja jetzt nicht weniger Hassnachrichten kriegen oder sowas. Deswegen, ja. Also ich weiß auch nicht, was genau sie damit bezwecken möchte, wenn ich ehrlich bin.
Ja, das weiß ich auch nicht, weil macht sie noch verdächtiger, so, weißt du? Also, keine Ahnung, Ich verstehe es auch nicht. Mir tut es einfach nur leid für ihn, weil jetzt wird er halt wieder irgendwie von ihr belästigt. Aber naja, also ich meine...
Andererseits glaube ich, dass ihm das vielleicht sogar so ein bisschen klar war vorher, dass es Folgen haben kann. Also ja. Ich hoffe, dass er einen guten, ja, gute Unterstützung hat und ich hoffe, dass die Leute verstehen, dass es überhaupt nichts bringt, dass sie diese Frau so mehr oder weniger verfolgen. Das bringt niemandem was. Das bringt dem Mann nichts, das bringt ihr nichts. Das ist einfach nur ein Arschlochverhalten. Und man muss nicht Hobbydetektiv immer so extrem spielen. Und man muss vor allem niemanden bedrohen oder sowas. Also ja. Das ist einfach fucking unnötig.
Vor allem ist er, der heißt ja Richard Gadd, glaube ich. Der hat dann auch einen Post gemacht und gesagt, dass bitte niemand die Identität herausfinden soll. Der hat es mit Absicht quasi anonymisiert und weil nämlich viele Zuschauer auch die anderen Personen versucht haben herauszufinden und da wurden halt die falschen Personen belästigt und der hat sich schon dazu geäußert und hat auch wirklich ja halt gebeten, dass die Leute aufhören damit, aber
ja, das ist denen halt egal.
Genau.
Ja, kommen wir aber jetzt mal zu unserem eigentlichen Thema. Wir haben ein sehr ausschweifendes Vorgespräch gehabt, aber ich musste darüber sprechen irgendwie. Und deswegen, Alex, was ist denn heute unser Thema?
Das Thema ist Gewalt an Männern oder gegen Männer.
Ich habe eben wie immer den ersten Fall und mein Fall ist wirklich ultra krass. Also bitte lest auch auf jeden Fall die Triggerwarnung nochmal. Ja, also genau, es geht bei uns um Partnerschaftsgewalt, um häusliche Gewalt gegen Männer. Und ich würde sagen, ich fange einfach direkt mal an und dann schauen wir mal, was wir danach noch so zu besprechen haben. Meine Hauptquelle ist das Buch des Opfers. Und ja, jetzt würde ich mal loslegen. Tammys letzte Beziehung ist gerade vorbei. 4 Jahre betrogen zu werden, war ein ganz schöner Schlag ins Gesicht. Um sich abzulenken, meldet er sich bei einer Online-Plattform an. Die Anmeldung bereut er auch heute noch. Nach kurzer Zeit wird ihm eine Frau mit kurzen schwarzen Haaren vorgeschlagen. Tammy erkennt die Stadt, in der ihr Profilbild entstanden ist, und schreibt sie daraufhin an. Die beiden haben ein wenig Smalltalk. Nach kurzer Zeit erzählt seine neue Bekannte ihm allerdings schon über sehr private Geschehnisse. Tammy empfindet Mitleid. Sie wird von ihrem Noch-Ehemann misshandelt, geschlagen und bedroht. Ihre emotionale Geschichte erreicht ihn und er will ihr helfen. Sie vereinbaren zügig ein Treffen und schon 2 Wochen nach der Anmeldung in der Community ist es soweit. Sie ist eine nette Frau, circa 1,70 groß mit kurzen schwarzen Haaren. Er hat niemandem von dem Kennenlernen erzählt. Es ging dabei auch eigentlich nie um ihn, sondern nur um ihre momentane Lebenssituation. Nach den Erzählungen ist ihm klar, er will ihr Retter sein. Die nächsten Treffen laufen anfänglich immer gleich ab. Sie treffen sich an einer Talsperre in der Nähe, sie bringt ihren Hund mit und sie gehen zusammen spazieren. Dabei redet sie. Tammy hört zu. Viel sagen kann er nicht. Nach einer Weile berichtet sie davon, aus dem gemeinsamen Haus mit ihrem Noch-Ehemann ausziehen zu wollen. Als Tammy das Haus zum ersten Mal sieht, ist er überwältigt. Es ähnelt mehr einem Schloss. Ein riesiger Bau auf einem noch größeren Grundstück. Um die 15.000 Quadratmeter mit Wald und Badeteich. Ein Leben im Übermaß. Kurze Zeit darauf holen die beiden die letzten Sachen aus ihrem Haus, das sie nun ihrem Schlägermann überlassen würde, um eine Wohnung am Stadtrand zu beziehen. Entgegen allen Erwartungen taucht dieser Mann auf dem Grundstück auf und Tammy begegnet ihm. Der angeblich frauenverachtende Schläger wirkt auf den ersten Blick nett, eher zurückhaltend und schüchtern. Die Frau entzieht sich der Begegnung sofort und Tammy und ihr Nochmann führen Smalltalk. Als sie wie eine Furie aus dem Haus gerannt kommt und den Mann anschreit. Sie bittet Tammy, sie kurz allein zu lassen und er kann aus dem Haus heraus ihr Geschrei hören. Du feiges Stück Scheiße, dir mache ich dein wertloses Leben zur Hölle, das schwöre ich dir. Der Mann sagt nichts zu ihr, fängt an zu weinen und als er das Grundstück verlässt, sagt er zu Tammy nur, ich hoffe, du lernst nie die wahre Frau kennen. Tammy bleibt schockiert zurück, aber die Frau hat eine gute Erklärung für ihr Verhalten. Unter Tränen erzählt sie ihm, dass sie sich nur durch seine Anwesenheit dazu in der Lage gefühlt hat, endlich gegen ihren gewalttätigen Mann etwas zu sagen. Die Opferrolle von ihm sei nur vorgespielt. Tammy glaubt ihr und sie tut ihm leid. Er muss eben ihr Retter sein. Im Jahr nach dem Kennenlernen verbringen die beiden sehr viel Zeit miteinander. Sie hat einen teuren Geschmack, auch was ihre Aktivitäten betrifft, und Tammy kommt dafür mit auf. Denn er ist ja dabei. Als er sie mal fragt, warum ihr diese kostspieligen Sachen so wichtig sind, ständige Friseur, Kosmetik und Solariumbesuche, teure Restaurants, Schmuck und Ausflüge, erwidert sie geknickt, dass ihr ganzes Leben von Ablehnung und fehlender Liebe geprägt war und sie nun endlich die Chance nutzen will, all das nachzuholen. Das erscheint ihm nachvollziehbar. Das Wichtigste ist doch sowieso, dass sie endlich glücklich ist. Geld spielt eigentlich auch keine Rolle, da sie mit 3.500 Euro überdurchschnittlich verdient und Tammy in einer leitenden Funktion mit Provision zwischen 5.000 und 7.000 Euro brutto deutlich über dem Durchschnitt liegt. Kurze Zeit nach ihrem Umzug in die Wohnung überzeugt sie Tammy dann auch, seine Wohnung aufzugeben und zu ihr zu ziehen. Der Lebensmittelpunkt hatte sich zu diesem Zeitpunkt sowieso schon längst in ihre Wohnung verlagert und so könnte man auch noch Geld sparen. Eigene Möbel oder andere Gegenstände kann er nicht mitbringen. Kein Platz und es würde ja auch gar nicht zur Einrichtung passen. Also zieht er nur mit ein paar Dokumenten Kleidungsstücken zu ihr. Das Leben von Tammy dreht sich ab diesem Zeitpunkt um Geld und das Glück seiner Freundin. Sie bestimmt, was in der Freizeit gemacht wird, was zu Abend gegessen wird, was man für Möbel kauft. Für Freunde und Familie ist keine Zeit mehr und so wird Tammy weiter isoliert. Wenn er mal nicht nach ihrer Nase tanzen will, flippt sie aus. Danach entschuldigt sie sich. Sie hat doch so schlimme Dinge erlebt und will doch einfach nur glücklich sein. Bei einem Ausflug an den Rhein bekommt Tammy das erste Mal die wahre Frau zu Gesicht. Die beiden haben spontan ein Hotel gebucht. Typisch für die Gegend hat es einen 70er-Jahre-Flair. Gut bürgerlich und freundlich, findet Tammy. Doch seine Freundin ist schon von außen nicht begeistert und im Zimmer angekommen, werden ihre Erwartungen ganz erschüttert. Sie ruft sofort eine zuständige Person ins Zimmer und dann legt sie los. Tammy ist das Ganze zu unangenehm und er verlässt das Hotel und wartet auf dem Hof. Durch das offene Fenster kann er aber hören, was sie dem Mitarbeiter an den Kopf wirft. Für die Absteige auch noch Geld zu verlangen, so etwas eklig Asoziales wie diese Drecksbude habe ich noch nicht gesehen. Ich wundere mich, wieso dieses Loch noch nicht pleite ist. Das Hotel ist weder ekelhaft noch asozial. Es ist gemütlich und sauber, denkt sich zumindest Tammy. Nach ihrer Hasstirade kommt sie aus dem Hotel gestapft, schreit noch ein ekelhaft hinterher und geht auf Tammy zu. Der möchte nur wissen, was da gerade passiert ist, aber statt sich zu beruhigen, rastet sie noch mehr aus. Was fällt ihm überhaupt ein, sowas zu fragen? Schließlich hat er sie ja in der unangenehmen Situation allein gelassen. Du feige Sau, du hast mich doch in diesem Drecksloch allein gelassen. Was bist du nur für ein Schwächling von Mann, eine Frau nicht in ihrem berechtigten Unmut zu unterstützen? Tammy sagt nichts, er ist versteinert. Sie scheint das in ihrer Wut zu bestärken und sie wird immer lauter und wütender. Ihr Speichel landet in seinem Gesicht. Und dann landet auch die erste Ohrfeige dort. Während Tammy sein Gehör versucht wiederzufinden, setzt sie sich ins Auto. Als auch er sich zu ihr setzt, fängt sie an, bitterlich zu weinen. Sie weiß nicht, was da gerade in sie gefahren ist. Es ist momentan einfach alles so stressig. Es tut ihr unfassbar leid. Tammy nimmt sie in den Arm und tröstet sie. Er kann sie verstehen und er verzeiht ihr. Daraufhin fahren die beiden zu einem anderen Hotel und der Ausrutscher ist erstmal vergessen. In der Zeit danach wird immer klarer, dass es kein Ausrutscher war. Es ist ihr wahres Ich, was sich immer häufiger zeigt. Tammy fällt außerdem auf, dass ihr Büro in der gemeinsamen Wohnung immer abgeschlossen ist und er vermutet, dass sie etwas vor ihm versteckt. Ihm ist klar, dass es nicht richtig ist und trotzdem verschafft er sich Zugang zu dem Raum, als sie auf einem Seminar ist. Als er ihren Laptop aufklappt, ist dieser nicht gesichert und so schaut er sich die verschiedenen Ordner an. Dabei findet er auch sehr viel Schriftverkehr zwischen ihr und ihrem Anwalt bezüglich ihres Noch-Ehemanns, mit dem sie in einem bitterlichen Scheidungskrieg steckt. Ihr Ex verlangt dort mehr als 30.000 Euro zurück, die er über die Jahre in ihr Haus und ihre Wünsche gesteckt hatte. Außerdem droht er ihr damit, dass wenn sie ihm nicht das Geld geben würde, er ihre Misshandlungen öffentlich machen würde. Er wollte nicht mehr in ihrem Haus leben und die Klappe halten. Er wollte sich von ihr loslösen. Tammy ist schockiert von den Nachrichten. Sie hat ihn misshandelt und nicht er sie? Und wieso gibt sie so viel Geld aus, wenn sie ihm doch so unfassbar viel schuldet? In seinem Kopf bleiben ihm die folgenden Möglichkeiten. Aus dieser immer schlimmer werdenden Beziehung fliehen, sie darauf ansprechen, so tun, als wäre nichts gewesen und weitermachen. Die zweite Möglichkeit fällt direkt weg, da er Angst davor hat, was passiert, wenn sie von seinem Ausflug in ihr Büro erfährt. Die erste Möglichkeit ist aber auch keine Option. Er ist schon so abhängig von ihr. Sein Gehalt geht auf ihr Konto, er lebt mit ihr zusammen, er hat kein eigenes Leben mehr. Also geht er den Weg des geringsten Widerstandes und bleibt. Das Leben ist so ja eigentlich auch ganz nett. Tammy ist gesund, sie ist glücklich, er ist Teil ihres Lebens und die beiden erleben schöne Dinge. Dass da für jeden Monat 5.000 bis 6.000 Euro draufgehen, ist dann auch nur halb so wild. Und das mit den Zahlungen an ihren Nochmann wird sich auch irgendwie regeln. Kurze Zeit später ziehen die beiden wieder in ihr Haus. Tammy hat es aufgrund der gelesenen Nachrichten schon geahnt. Trotzdem hat er sich noch nicht damit angefreundet. Dieses riesige Grundstück mit dem überdimensionalen Haus. Protzig. Eigentlich nicht sein Geschmack. Aber ihr Geschmack ist es. Sie ist glücklich, freut sich auf ein gemeinsames Leben in ihrem wunderschönen Haus und die dauerhaften Kosten sind auch etwas geringer. Also muss er sich wohl nur noch daran gewöhnen. Wenige Wochen nach dem Umzug hat Tammy einen schweren, nicht selbst verschuldeten Autounfall. Er wird mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen und notoperiert. Sein rechtes Bein wird dabei in starke Mitleidenschaft gezogen. Noch im Krankenhaus liegend finden Termine mit der Polizei und einem von seiner Freundin engagierten Anwalt statt, um den Unfallhergang und seine Ansprüche zu klären. Dabei legt ihm der Anwalt auch ein Schreiben vor, mit welchem alle Leistungen, die er in Zukunft erhalten würde, an seine Freundin gehen sollten. Tammy ist zuerst sprachlos. Was soll das? Aber natürlich hat sie eine einfache Erklärung dafür. Ist doch so viel einfacher, solange er im Krankenhaus liegt und sich selbst um nichts kümmern kann. Außerdem haben sie ja sowieso ein Gemeinschaftskonto. Er glaubt und vertraut ihr und unterschreibt die Vollmacht. Als er dann aus dem Krankenhaus kommt, sieht es in ihrem Haus aus wie das pure Chaos. Sie hat während der Zeit alleine von seinem Geld einige Neuerungen im Haus in Auftrag gegeben. Abgesprochen hat sie nichts davon mit ihm. Aber Hauptsache, sie ist glücklich und er kann in Ruhe genesen. Die Versicherungszahlungen an Tammy kommen nicht auf einmal, sondern immer etappenweise. Und als dann 7.500 Euro für den Teilverlust seiner Erwerbsfähigkeit ausgezahlt werden sollen, schreibt Tammy der Versicherung, dass sie das Geld bitte auf sein Sparkonto auszahlen möchten. Auch wenn er dabei sehr vorsichtig vorgeht, bekommt seine Partnerin davon durch einen Brief mit. Sie betritt das Haus, schmeißt den Brief mit der Information auf den Tisch und schreit, wo sind die 7.500? Mach dein dummes Maul auf und sag mir sofort, wo die 7.500 sind. Er sagt nichts, versucht den Wutausbruch über sich ergehen zu lassen. Aber sie denkt gar nicht daran aufzuhören. Sie nimmt ihm seine Krücken ab, schlägt mit einer davon auf sein nicht kaputtes Bein und schmeißt beide aus der offenen Haustür. Tammy versucht, sich die Tränen zu unterdrücken und sieht Blut durch seine Jogginghose sickern. Sie schreit ihn weiter an, holt die Krücken wieder und schlägt auf sein krankes Bein ein. Er bricht in Tränen aus und bittet sie darum, den Notarzt zu rufen. Wo die 7.500 sind, kann er ihr zu diesem Zeitpunkt nicht sagen. Er hat so unerträgliche Schmerzen. Sie ruft den Rettungswagen und tischt ihnen aufgelöst eine Lüge auf. Ein sehr gutes Schauspiel, in dem auch Tammy mitspielt und die Rettungskräfte scheinen es zu glauben. Nach der Behandlung darf er wieder nach Hause. Dort macht sie ihm klar, dass er eine halbe Stunde Zeit hat, ihr das Geld zu überweisen. Er kommt dem nach. Noch so etwas möchte er nicht erleben. Die Maske ist jetzt komplett gefallen. In der darauffolgenden Zeit muss er trotz der schweren Verletzungen all ihre Aufgaben erledigen. Er ist weiterhin an seine Krücken gebunden und kann seinen Alltag nicht selbst bewältigen. Das ist ja aber egal. Er hat das Obst für sie zu schneiden und ihr an die Badewanne zu bringen. Er hat die Wäsche zu machen, das Haus auf Vordermann zu bringen und wenn es nicht genau ihren Vorstellungen entspricht, hat sie einen Wutanfall, wirft alles durch die Gegend, beleidigt ihn und schlägt zu. Eine Entschuldigung kommt schon lange nicht mehr. Immer wieder geht sie nach ihren Ausbrüchen in den Swingerclub. Ein Sexleben oder Intimität haben die beiden auch nicht mehr. Kommentiert wird das Ganze mit Beleidigung, dass er es ja sowieso nicht bringen würde. Und dann ist sie für ein paar Stunden verschwunden. Sie demütigt ihn damit und gleichzeitig ist es Zeit, in der er seine Ruhe hat. Tammys Leben besteht aus purer Angst und Verzweiflung. Mindestens dreimal die Woche kommt es zu tätlichen Übergriffen. Oft werden die psychischen Misshandlungen mit Ohrfeigen oder herumfliegenden Gegenständen gekrönt. Seltener landet er deshalb im Krankenhaus. So zum Beispiel auch, als er statt einem Telefon mit Farbdisplay, welches nicht mehr verfügbar war, das gleiche Modell ohne Farbdisplay mit nach Hause bringt. Bist du elende, dumme Sau denn wirklich zu gar nichts zu gebrauchen? Dir nichts nutzt, werde ich dermaßen die Fresse zerschlagen, dass du es dir endgültig merkst, wer hier das Sagen hat, wirft sie ihm daraufhin entgegen. Als Tammy versucht zu fliehen und um Hilfe zu schreien, eskaliert die Situation weiter und sie bricht ihm die Nase. Ein erneuter Krankenhausaufenthalt, eine erneute Lüge über sein tollpatschiges Verhalten. Sie weint vor den Rettungskräften und droht ihm gleichzeitig, bloß nicht die Wahrheit zu sagen. Das Geld der Versicherung wird langsam knapp und sie will ihn dazu bewegen, seine Versicherung zu betrügen, um wieder Geld ranzuschaffen. Tammy kann dazu gar nichts sagen, er ist einfach nur entsetzt. Das provoziert sie so sehr, dass sie alle möglichen Dinge ausräumt und durch die Gegend schmeißt. Darunter auch die Kleidung aus ihrem Schrank. Sie schmeißt sie die Kellertreppe runter und befiehlt ihm, das Ganze wieder aufzuräumen. Als er die Treppe runtergehen will, tritt sie ihn und er fällt. Er merkt sofort, dass etwas nicht stimmt, aber sie hilft ihm nicht. Sie befiehlt ihm, bis sie wiederkommt, alles aufzuräumen. Tammy kann nicht. Sein schon mal kaputtes Bein schmerzt unglaublich. Er schafft es nicht mal aufzustehen oder sich hinzusetzen. Zum Glück hat er sein Handy dabei und kann selbst den Rettungsdienst rufen. Es ist klar, dass das nichts mehr mit einem schusseligen Unfall zu tun hat. Alle können erkennen, dass hier etwas nicht stimmt. Tammy traut sich trotzdem nicht, um Hilfe zu bitten. Selbst als der Arzt ihn fragt, ob er häusliche Gewalt erfährt. Sein Unterschenkel ist mehrfach gebrochen. Als sie ihn im Krankenhaus besucht, macht sie ihm klar, was sie von der Situation hält. Er soll bloß aufpassen und niemandem etwas sagen. Zurück im Haus begeht Tammy den gewünschten Versicherungsbetrug. Ihm ist klar, er hat keine andere Wahl. Sein Leben hängt davon ab. Um ihm noch mehr Angst zu machen, verletzt sie sich in einer anderen Situation sogar selbst und schreit dabei laut um Hilfe. Sie grinst ihn an und zieht dann ihr Handy hervor, drückt auf etwas, macht ein Bild von sich und zeigt Tammy dann eine aufgenommene Sprachnotiz. Schon toll, so eine Diktierfunktion. Ich glaube, mit so einer Beweislage solltest du es mehr als schwer haben. Wenn du also mal auf die Idee kommst, deine Fresse aufzumachen, was dir hier angeblich passiert, hole ich diesen kleinen Joker aus der Tasche. Tammys Stimmung wird immer düsterer. Will er so überhaupt noch leben? Wird er jemals da rauskommen? Ist der einzige Weg, ihr zu entkommen, ein Suizid? Nach einem erneuten Streit verlässt er das Haus und fährt weg. Er möchte und er kann so nicht mehr leben. Ein Bekannter findet ihn gerade noch rechtzeitig und rettet sein Leben. Seine Partnerin sitzt im Auto, während dieser Tammy weinend anfleht, sich nichts anzutun. Als Tammy in das Auto mit ihr steigt, dreht sie sich weg und sagt: "Falls dir nichts anderes einfällt, als dich wegzuputzen, du feige Sau." Tammy sagt nicht, warum er sich suizidieren wollte. Der Bekannte wird nie erfahren, was wirklich bei den beiden zu Hause passiert. Tammy ist klar, er muss weg. Er muss um sein Leben kämpfen. An einem Tag, er fährt gerade auf die Arbeit, schreit er den ganzen Weg "Ich hasse dich" vor sich hin. Seine Emotionen müssen raus. Auf Arbeit angekommen, hat er unfassbare Halsschmerzen. Über den Tag hinweg werden diese immer schlimmer. Auf dem Weg nach Hause sind sie fast unerträglich. Er möchte einfach nur ein paar Lutschtabletten in der Apotheke kaufen. Tammy weiß, dass das nicht geht. Sie duldet kein zu spät kommen. Und in diesem Moment macht es Klick. Er beschließt, nicht mehr in dieses Haus, nicht mehr zu dieser Frau zu fahren. Er lebt daraufhin in seinem Auto, hat keinen Zugriff auf Geld, muss es sich leihen und wird auch kriminell. Aber er schafft es daraus. Er hat den Kampf beendet und er hat ihn gewonnen. Dabei geholfen hat ihm seine Therapie und auch die Gründung und Koordination von Männerschutz angeboten. Zuerst nur in Sachsen, inzwischen deutschlandweit. Angezeigt hat Tammy seine Ex-Partnerin nie.
Richtig, richtig schlimm. Das ist so, es ist so krank, finde ich. Es, ich, ich, Wie muss er sich gefühlt haben, das niemandem erzählen zu können? Und es, also so häusliche Gewalt wird eh sehr viel tabuisiert in der Gesellschaft und stigmatisiert und so, aber bei Männern ja trotzdem auch noch mal mehr auf eine andere Art und Weise. Also, dass es auch oft einem nicht geglaubt wird, dass eine Frau einen misshandelt haben soll. Und das tut mir einfach unfassbar leid für ihn, dass er sich nicht trauen konnte, Hilfe zu holen.
Ja, es ist auch so, dass er, der, also sie war ja ungefähr so 1,70 groß und recht schlank, also so wird sie beschrieben. Und er wiegt fast 105 Kilo und ist so um die 2 Meter, glaube ich. Vielleicht auch, also etwas kleiner, aber er ist sehr groß.
Ja.
Und ich glaube, das spielt schon auch damit rein, dass natürlich er ihr eigentlich komplett überlegen ist, körperlich. Und trotzdem, er wehrt sich halt nicht so. Mhm. Und ich kann es auch verstehen, weil erstens ist grundsätzlich schwierig, sich zu wehren. Und dann auch noch mit der Angst, weil sie ihm ja auch mehrmals damit gedroht hatte. Naja, dann ist sie halt das Opfer ganz schnell und ihm glaubt dann sowieso keiner sozusagen. Ja, klar, weil wer denkt denn bitte dann, dass die 1,70-Frau den 2-Meter-Mann so umhauen kann? Und das ist natürlich total unfair. Aber ich verstehe den Gedankengang absolut, dass man dann sagt, naja, es hat ja eh keinen Sinn. Und er hatte ja auch gar niemanden mehr. Also er hatte niemanden, an den er sich hätte wenden können. Sie hat ihn ja komplett isoliert. So. Und das ja schon ganz früh, bevor das überhaupt zu Gewaltausbrüchen kam, war er schon nur noch mit ihr zusammen. War halt einfach keine Zeit mehr für Freunde. Und natürlich, wenn man dann 3-4 Mal irgendwie ein Treffen absagt, dann melden die Freunde sich dann auch irgendwann nicht mehr, weil sie sich halt auch denken, naja, also der wird sich dann schon wieder melden, wenn er irgendwie mehr Zeit hat oder so. Aber ich laufe dem doch nicht hinterher.
Ja.
Und es war ja auch keinem klar, was da passiert. Also das dauert ja, bis man das überhaupt sehen kann, was da Sache ist. Und ja, es ist einfach ganz, ganz schlimm. Und es tut mir auch so leid, dass er sich im Krankenhaus nicht getraut hat, die Wahrheit zu sagen. Aber er war auch, er war in so einer Abhängigkeit von dieser Frau, weil er hatte auch gar keinen eigenen Zugriff auf das Gemeinschaftskonto, in Anführungsstrichen. Weil es war halt ihr Konto. Und sie hat ihm halt Taschengeld wöchentlich gegeben und hat das ganze Geld einfach selber ausgegeben. Und der hat über 100.000 Euro Schmerzensversicherungsgeld und was weiß ich nach seinem Unfall bekommen. Und sie hat das ganze Geld ausgegeben.
Krank.
Da hat sie mal das im Haus umgebaut oder hat sie hier mal einen Pool gebraucht oder da mal neue Kleidung oder hier mal wieder Goldschmuck. Diese Frau hatte ein absolutes Kaufproblem und wollte immer an der Spitze der Gesellschaft stehen nach außen hin. Immer zeigen, ich habe viel Geld, so, ne? Und dafür hat sie alles gemacht.
Das ist echt so schlimm, was Geld mit einem machen kann und wie herzlos diese Frau ist, einfach. Es ist, oh, ich stelle mir diese Schmerzen so schlimm vor, bei einer OP-Wunde oder halt eine Unfallwunde und dann da noch getreten zu werden, geschlagen zu werden, geschubst, oh mein Gott, der Arme, das ist so krass.
Ja, also diese Beschreibungen im Buch, ich hatte Schmerzen beim Lesen, weil es mir so wehgetan hat, wie man so sein kann. Und dazu diese verbalen Ausraster, die Beschimpfungen, die Demütigungen und auch so, also so, du hast nicht das Telefon mit dem Farbdisplay gekauft, also breche ich dir die Nase, dass du ohnmächtig zusammensackst. So, wie passiert das? Was passiert in dem Gehirn dieser Frau? Wie kann man so sein?
Ja, das kann man irgendwie nicht verstehen. Also, ich meine, ich glaube nicht, dass so ein Verhalten aus dem Nichts kommt. Also irgendwas muss da ja auch bei ihr, ne, schiefgelaufen sein. Aber es ist so, es ist einfach krass. Ich weiß gar nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Es ist so krank, weil wenn du jemanden wirklich liebst, dann misshandelst du die Person nicht so. Und ich kann einfach nicht verstehen, wie man einen Menschen so behandeln kann. Das kriege ich nicht in meinen Kopf rein. Das ist einfach
ja
heftig.
Also ich glaube, also ich kann mir gut vorstellen, dass die Person psychisch krank ist. Und in Interviews sagt der Tammy auch, dass er auch glaubt, dass halt da irgendwie tiefergehend was nicht stimmt.
Mhm.
Aber das Ding ist einfach, das Schlimme, so, dass man sich dann so sehr damit beschäftigt, das sagt er nämlich auch in einem Gespräch mit einer anderen Frau, die eben selbst Gewalt erfahren hat, dass man sich so sehr damit beschäftigt, was stimmt denn mit der anderen Person nicht, dass man gar nicht danach schaut, Alter, was hat die Person mit mir eigentlich gemacht? So, ja. Und er, dieser Mann, die wäre ja bis zum Äußersten gegangen, hat den da liegen lassen, der hat da in sein Bein eingeblutet, weil oh. Bei dem Sturz die Treppe runter, das ist der Scheiß egal gewesen, die hat sich einfach verpisst und hat, also wer weiß, wie das noch weiter eskaliert wäre, der hat hier gedacht, sein einziger Ausweg ist, wäre der Suizid und hat dann, also nicht mal da hat sie irgendwie danach was gesagt, sondern war auch noch so eiskalt und ja, also es ist einfach ganz, ganz schrecklich und keine Ahnung, ich hoffe, dass sie keine weiteren Opfer gefunden hat oder dass sie irgendwer angezeigt hat mal, weil der erste Ehemann, der hat sie ja auch nicht angezeigt, der hat ihr ja immer nur damit gedroht und ja, das ist es ist einfach schrecklich.
Ja, ist es. Und es ist auch so wichtig, dass solche Taten angezeigt werden, dass das mal aufgenommen ist und dass, falls auch sowas nochmal vorkommen sollte, dass die Polizei weiß, die Person ist gewalttätig, so. Und es ist, also ich verstehe auch, wieso sie das nicht gemacht haben. Das ist ja immer noch deren Entscheidung, ob sie sich dann nochmal damit auseinandersetzen wollen und da bekommt man ja auch Fragen gestellt bei der Polizei und viele Polizisten, muss man auch ehrlich sagen, sind auch nicht, also nicht so empathisch, was solche Sachen angeht. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn du da als Mann hingehst und das erklärst, dass dir das, also, dass du dich halt einfach so schämst und das dann nicht, nicht dich nochmal mit der Sache auseinandersetzen willst.
Ja,
und
voll.
Das ist echt super, super schade, weil genau deswegen ist auch die Dunkelziffer noch so hoch von Männern, die unter häuslicher Gewalt leiden. Weil sie sich einfach nicht trauen, das zu sagen, weil es oft nicht ernst genommen wird.
Ja, also komplett. Ich kann das auch verstehen. Und vor allem durch ihre Drohungen ist natürlich auch nochmal so schwierig. Und vielleicht habe ich dazu auch bei unserer nächsten Folge noch mal ein paar Informationen, weil, wie gesagt, ich habe ja die Infos aus dem Buch und es gibt noch ein zweites Buch, da geht es dann so ein bisschen darum, wie hat er sich dann zurück ins Leben, ins normale Leben gekämpft und das habe ich aber noch nicht gelesen, weil ich eben anfangs auch nicht wusste, dass das so einen weiteren Teil praktisch der Geschichte erzählt. Aber wenn es da noch mal so wichtige Infos gibt, dann würde ich es auf jeden Fall nächste Woche noch mal mit euch teilen. Weil, ja, also ich war so entsetzt. Und dieses, wie sie es am Anfang geschafft hat, ihn so einzulullen und so, ich bin die Arme und so. Und dann kommt raus, dass sie den anderen auch schon geschlagen hat und auch schon misshandelt hat. Und dass sie halt sich in die Opferrolle gestellt hat, um wieder einen Beschützer zu kriegen und alles damit so, ja, ich hatte so ein scheiß Leben und deswegen bin ich jetzt gerade ausgeflippt, deswegen will ich so viel Geld ausgeben, was weiß ich, komplett, also Ich frage mich halt, ob sie das auch selber glaubt, weil in manchen Momenten hatte ich das Gefühl, ja, aber ich glaube eigentlich, dass sie das alles so gekonnt vorspielt, weil sie ja dann auch in anderen Momenten sagt, so ja, dir glaubt eh keiner und ich habe hier das Sagen und was weiß ich und ja sehr, ja schon weiß, dass sie in der absoluten Machtposition ist. Und ja, ich frage mich einfach irgendwie, was bei der Frau los ist.
Ja, ich hoffe, ihm geht's jetzt gut.
Ja, also der hat eine eigene Organisation gegründet und hat eine Schutzwohnung für Männer, die Gewalt erfahren, geöffnet auch.
Nice.
Und ist da aktiv, arbeitet auch nur noch in diesem Bereich, also gar nicht mehr den früheren Job. Also es ist staatlich gefördert inzwischen und das heißt, gib dich nicht geschlagen. Dieses Programm. Er arbeitet auch mit Bundesfach- und Koordinierungsstelle Männer Gewaltschutz zusammen, soweit ich weiß. Auf jeden Fall habe ich von denen auch noch mal ein paar Zahlen. Genau, also es ist auf jeden Fall so, dass deutlich mehr Frauen als Männer Gewalt in Beziehungen erfahren, wobei man davon ausgeht, dass bei Männern die Dunkelziffer noch größer ist. Die meisten häuslichen Gewalttaten gehen von Ex-Partnern oder Partnern aus. Es gibt aber unter häuslicher Gewalt auch den Fall Eltern-Kind. Also genau, es gibt nicht nur Beziehungsgewalt, sondern auch Eltern-Kind-Gewalt. Und bei Männern ist es meist, also sind die meisten Erfahrungen in heterosexuellen Beziehungen, also die aufgezeichneten. Und also den größten Teil der Gewalt macht die psychische Gewalt aus, also 97% erleiden psychische Gewalt. Physisch kommt direkt danach mit 72,7%, dann ökonomisch 21,2%, sozial 19,2% und das geringste sind 7,1% bei sexualisierter Gewalt. Es ist so, dass 84,8% der Männer mehrere Gewalterfahrungen machen, wenn sie denn Gewalterfahrungen machen. Das Durchschnittsalter von Männern, die Gewalterfahrungen machen, liegt bei Ende 30. Also sehr wenig sehr junge Männer, aber auch wenig sehr alte Männer melden sich zumindest. Es gibt eine Pilotstudie, die aufzeigen soll, warum Männer sich halt nicht trauen, sich aktiv gegen die häusliche Gewalt zu wehren oder dagegen vorzugehen. Und der Hauptgrund ist wirklich Scham. Das kennen viele, das kennen, denke ich, auch viele Frauen, die sich schämen, die auch das Gefühl haben, wird meine Familie oder meine Freunde denken. Und bei Männern ist dieser Scham oft noch größer. Und außerdem vergisst die Gesellschaft eben auch oft, dass es auch Frauen gibt, die Täterinnen werden und deswegen trauen sich Männer weniger, darüber zu sprechen, weil es nirgendwo aufgezeigt wird oder seltener. Also bei Tammy war es eben auch so, dass er diesen Männerschutz gründen wollte, weil er festgestellt hat, er kann keine direkte Hilfe finden oder es gab eben zu diesem Zeitpunkt kaum ein Ort, wo er sich hat hinwenden können. Aber es muss auch eben für Männer den Ort geben, wo sie sich hinwenden können, egal ob sie von einer Frau, einem Mann oder eben anderen nicht-binären Personen Gewalt erfahren. Und deswegen hat er sich dafür auch engagiert. Und eben auch ein sehr krasser Grund ist, dass Männer ja selber auch sehr viel Vorurteile und Stereotype haben hinsichtlich so sich selber, also ich bin der Starke und ich müsste mich ja wehren können und glaubt ja eh keiner und sowas, weil ich ja der große Mann bin und ich kann mich doch nicht von meiner Frau so fertig machen lassen. Ja, und das führt dann dazu, dass sie sich nicht äußern. Also ja, das liegt ja auch an unserer Gesellschaftsstruktur und was wir an Frauen und eben auch an Männer für Erwartungen stellen und dass eben ein Mann nicht schwach sein kann und nicht das Opfer sein kann und das ist irgendwie traurig, weil ja, obwohl unsere Gesellschaft Männer in vielen Dingen so bevorzugt, da sagen sie so, nö, seid ihr nicht, ihr seid einfach kein Opfer.
Ja, das ist echt
Das ist so schade. Ich verstehe das generell nicht. Also, wie kannst du das einem auch nicht glauben? Also, natürlich denkt man sich, okay, vor allem wenn halt zwei Seiten behaupten, ne, dass sie häusliche Gewalt erfahren haben, aber das einfach so gleich nur, also einfach nur davon auszugehen, dass er nicht unter häuslicher Gewalt gelitten hat, nur weil es von einer Frau kommt, das ist so absurd, weil diese Frau ist auch ein Mensch. Also, weißt du, was ich meine? Das hat ja nichts mit dem Geschlecht zu tun, sondern wie die Person drauf ist und wie die Person mit Wut umgehen kann oder ihren Emotionen generell, wie sie das rauslässt und was weiß ich. Ich finde das so absurd, dass man da, wie man das nicht glauben kann einfach. Also,
ja.
Und es gibt ja trotzdem auch zu wenig Unterstützungsangebote für Männer, was das betrifft.
Ja, auf jeden Fall.
Also ich meine, bei Frauenhäusern und Unterstützungsmöglichkeiten für Frauen kann auch noch tausendmal mehr gemacht werden. Die werden ja auch nicht genug finanziert, sage ich jetzt mal. Aber für Männer gibt es einfach immer noch auch zu wenig. Und das muss unbedingt geändert werden.
Ja, weil Opfer von Gewalt kann jeder werden.
Ja.
Und es ist wichtig, dass jeder sich dann Hilfe holen kann und dass es Angebote dafür gibt,
ja.
Und zwar genug. Und genug für die sehr vielen Frauen, denen das passiert, aber eben auch genug für die Männer, denen das passiert. Gewalt macht, wie du schon eigentlich gesagt hast, macht ja von einem Geschlecht nicht halt, nur weil der eine ein Mann ist und die andere eine Frau. Es kann halt trotzdem einfach beiden passieren.
Ja.
Und eben auch nicht-binären Personen. Das ist
ja
alles möglich. Und die sind ja leider häufig noch krasser davon betroffen. Aber es ist einfach, es ist so schrecklich. Gewalt ist so schrecklich.
Ja.
Und das wirklich ist in deinem Zuhause, wo du dich sicher fühlen willst und so. Und ja.
Ja, und du wirst ja so von der Person auch manipuliert und denkst dann, also, dass du irgendwie einen Fehler gemacht hast oder ja, dass es halt deine Schuld ist, dass die Person jetzt so sauer ist. Dabei hat es überhaupt nichts mit dir zu tun, sondern das ist der Täter oder die Täterin,
ja,
die dieses Leid zufügt. Und
genau. Das Opfer ist nie schuld daran, was ihm angetan wird.
Ja.
Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich dessen auch bewusst ist, weil man ja doch häufig dann auch dazu neigt, auch von dem, wie die Person mit einem spricht, was sie ja zu einem sagt, dass man sich doch selbst die Schuld gibt. Weil, wie jetzt in Tammys Fall, du hast das Obst nicht richtig geschnitten, du bist selber schuld, dass du jetzt eine von mir kassierst.
Ja.
Aber das ist ja Schwachsinn.
Ja, egal was ist, Gewalt ist keine Rechtfertigung. Es sei denn, du wehrst dich, natürlich.
Ja, genau, Notwehr.
Aber jetzt nicht aus dem Nichts, nur weil das Obst schlecht geschnitten wurde oder weil mal was beim Einkaufen vergessen wurde. Das
ja
ist keine Rechtfertigung, gewalttätig zu werden.
Ja, wie gesagt, es wird noch ein Update zu der Geschichte geben, wenn ich das zweite Buch gelesen habe und zu einer nächsten Folge. Genau. Und ich würde aber sagen, dass wir jetzt mal mit dem Thema soweit abschließen und übergehen zu unseren Empfehlungen.
Mhm.
Hast du denn eine Empfehlung für uns?
Ja, ich habe eine Empfehlung. Und zwar vielleicht, ich habe keine Ahnung, aber ich denke, die meisten kennen diese Empfehlung, aber ich will es einfach nur erwähnen, das ist eine Serie und die muntert mich momentan einfach viel auf. Und zwar schaue ich gerade auf Disney Plus Scrubs an. Kennst du Scrubs, die Serie?
Ja, natürlich. Habe ich damals mit meinem Papa im Fernsehen geguckt. Beste
genau.
Serie.
Und ich eben auch immer mit meiner Schwester und mein Freund hat die früher auch immer super gerne geguckt und wir haben schon so lange Lust darauf gehabt, Scrubs anzugucken. Also für die, die es nicht wissen, da geht's, das ist eine Serie, eine Comedy-Serie kann man ja schon sagen, und es geht um quasi Ärzte, die neu anfangen und mitten auch im Studium sind und halt Ärzte werden, und man sieht halt den Weg von ihnen, wie sie immer bessere Ärzte werden und sowas. Und das ist jetzt nicht so dramatisch wie Grey's Anatomy oder so, aber es ist super lustig und die Witze werden echt nicht alt, muss ich sagen. Also wir saßen die letzten Tage da, haben uns das angeguckt und haben so viel gelacht. Und ja, die gibt's auf Disney Plus, also natürlich kostet das Abo für Disney Plus was, aber man muss nichts dazu zahlen. Und da schaue ich es gerade eben, weil auf Amazon Prime muss man pro Folge zahlen oder man kauft sich eben eine Staffel, oder auf Netflix gibt's das gar nicht. Und deswegen ist das meine Empfehlung für heute.
Ja, also ich weiß auch noch, dass ich sie sehr geliebt habe, und die ist auch extrem gut bewertet. Ich glaube auch daher, wie akkurat sie Sachen darstellt, also medizinische Sachen. Ich hoffe, ich erzähle ja keinen Schmarrn gerade. Außerdem ist es so eine Mischung aus Comedy und Drama manchmal auch so, weil es ja schon auch manchmal Sachen gibt, die einem nahe gehen, aber ist sehr, sehr gut. Und ich glaube auch für die Leute, die kennen das wahrscheinlich eh, aber die sich so für, wie Sachen gefilmt werden, interessieren, dass die interessant ist, weil ich mal gehört habe, dass sie so eine spezielle Art hat, wie die gefilmt worden ist. Ja, aber das kennen dann wahrscheinlich eh alle, die sich damit auskennen schon. Ich wollte nur ein bisschen flexen, dass ich was weiß, glaube ich. Aber ja, also ich wusste gar nicht, dass sie auf Disney Plus ist, aber da muss ich da mal reinschauen, wenn ich meine Serie zu Ende geguckt habe.
Ja, ich wusste es nämlich auch nicht, und dann habe ich es irgendwo mal eben da gesehen und dachte mir so, geil, wir schauen uns an. Und wie du auch gesagt hast, also ich kenne mich natürlich jetzt nicht so gut mit Medizin aus, aber das ist schon ziemlich, würde ich auch sagen, ziemlich realistisch. Also natürlich nicht bei allen Sachen, aber jetzt quasi die Bezeichnungen von irgendwelchen Krankheiten und wie sie vorgehen sozusagen, finde ich, wird schon ziemlich realistisch dargestellt. Und es geht auch irgendwie so darum, wie ist das Leben von Ärzten und wie ist es, wenn ein Patient stirbt oder so, wie geht man damit um und wie ist es, wenn ein Patient meine Hilfe nicht annehmen will oder so. Das wird halt alles irgendwie so thematisiert auf eine lustige Art und Weise, und das, ja, ist einfach sehr empfehlenswert.
Ja, also es klingt auf jeden Fall gut. Ich kenne sie ja schon, aber ich will es echt nochmal angucken. Ich weiß nur noch, dass es war, weiß nicht, ob das noch original war oder das Spin-off dann, das war nicht mehr gut. Also da waren die dann raus und dann kamen dann neue Ärzte und das war irgendwie nichts mehr. Das wurde dann auch recht schnell abgesetzt, das weiß ich noch. Und tatsächlich die beiden Hauptdarsteller oder zwei der Hauptdarsteller, der JD heißt er doch. Und wie heißt der andere, sein bester Freund?
Der Turk.
Genau, die beiden haben Podcast zusammen.
Ach cool, ja. Oha.
Oder hatten den auf jeden Fall mal, und habe ich noch nicht angehört, aber fand ich irgendwie cute, weil die haben sich richtig krass angefreundet da auch. Mein Favorite in der Serie, für alle, die es kennen, ist dieser ausgestopfte Hund.
Ja.
Ich lieb's einfach.
Verstehe ich.
Er ist der weirde Sidekick, aber man braucht ihn einfach.
Ist so. Sehr nice.
Meine Empfehlung ist ein Film, und ich bin sehr spät damit, also das Musical. Ich bin sehr spät auf diesen Zug aufgesprungen. Und zwar haben wir Hamilton endlich angeguckt.
Oh mein Gott. Wir hatten doch eine Freundin in der Schule, die so richtig obsessed war damit.
Ja, und wir haben noch eine andere, die auch obsessed ist damit.
Nice, ja.
Und ich habe es nie angeguckt. Aber wir haben es jetzt angeschaut, und Alex, ich schwöre dir, das ist zu krass.
Ja, echt, muss es mir auch geben.
Es ist 2,5 Stunden lang, es ist halt eine Aufnahme von einem Auftritt, und das ist nicht so Musical, wie das normal ist, wo du zwischendrin so sprichst und dann hast du immer wieder Lieder. Nein, die singen die ganze Zeit.
Oh mein
es
Gott.
Es gibt kein Gespräch, es ist nur gesungen. Und die singen nicht so normal, sondern es ist sehr viel so Hip-Hop, also Rap und R&B. Und Alter, es gibt zwei richtige Rap-Battles einfach und es ist so krass gemacht.
Wow.
Wir haben es auf dreimal aufgeteilt, weil es einfach too much war, auch von den Informationen, weil ich bin ehrlich, ich wusste nicht so viel über Hamilton, deswegen ist sehr viel Information für mich gewesen und ich habe es natürlich auch auf Englisch geguckt und dann braucht man immer mal wieder eine Pause, weil es war einfach ein bisschen too much, aber Alter, war das heftig.
Ja.
Hast du Mindhunter geguckt?
Nee, noch nicht, beziehungsweise angefangen.
Weil da geht's ja um die Entstehung so vom Profiling und der Hauptdarsteller da, der spielt auch bei Hamilton mit und zwar spielt er da den König George und das ist einfach so geil, dass der auch singen kann, das hat mich ultra fasziniert. Ich kann es nur empfehlen, es war so krass, wie das gemacht ist, die Stimmen der Personen, leck mich fett, war das krass.
Crazy, okay, das muss ich mir anschauen. Nice.
Also wirklich pure Empfehlung. Ihr wartet jetzt bestimmt auf unseren Graus oder Schmaus. Da muss ich euch leider heute enttäuschen. Ich habe keinen und deswegen lassen wir den heute aus und ich versuche, einen zu finden bis zum nächsten Mal. Mal wieder in meinem Gedächtnis zu kramen. Und dann werde ich bestimmt irgendwie fündig werden.
Das ist echt schwierig, ne? Wenn man schon ganz, ganz viele Sachen genannt hat, die man mag oder nicht. Und also.
Ja, vor allem, ich habe jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie mein Handy oder einen Stift oder so da. Das heißt, selbst wenn mir mal eins einfällt, vielleicht schreibe ich es dann nicht auf und dann ist es 3 Minuten
genau,
später
so
weg.
Genau, so geht's mir auch. So geht's mir auch. Und das ist echt super nervig. Aber ja, muss man halt sammeln dann, ne?
Ja. Wir hören uns schon wieder in 2 Wochen und bis dahin solltet ihr uns auf jeden Fall auf unserem Instagram-Account @leichenschmauspoddy folgen. Da kommen gerade auch recht regelmäßig Bilder, Infoposts und ich bin auch dabei, mal ein Reel hochzuladen, aber ja, das muss ich noch schneiden und das funktioniert nicht so ganz, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, und es gibt Katzen- und Hundebilder und das ist wichtig, denn das macht glücklich. Also folgt uns da. Und ja, Alex, also ich habe nichts mehr zu sagen. Deswegen sage ich jetzt einfach, ich wünsche euch einen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend. Und bis bald.
Ciao.